Und vielleicht auch so zu der Frage, was begeistert dich eigentlich an deinem Beruf?
Also, dann wechsle ich jetzt auf Fremdsprache. Genau. Also ich bin 47 Jahre alt geworden gerade und habe 4 Kinder zwischen 10-jährig und 15-jährig. Und also Mädchen, Bub, Mädchen, Bub, und bin sehr leidenschaftlicher Vater. Habe dann auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich da am Sonntagabend noch was anderes mache. Genau. Aber so ausnahmsweise. Ich bin aus einer Ärztedynastie und mein Großvater hat so unglaublich viel gearbeitet, dass ich dann jeweils, wenn ich dann eben am Wochenende tätig bin, komme ich dann ein bisschen in eine kognitive Dissonanz. Aber jetzt freue ich mich sehr, weil es eben mein Herzensthema ist, deshalb habe ich auch zugesagt. Ich arbeite in der Klinik Eschem in Langenthal, das ist eine Stiftung für ganzheitliche Medizin und die wurde eigentlich gegründet, weil sie eben den christlichen Glauben mit einbeziehen wollten in die Therapie, weil ich habe das auch noch gehört in der Psychiatrie, man einfach gesagt hat, der Glaube ist wie Opium, das muss man den Patienten langsam entziehen. Und der Gründer der Stiftung Eschem hat eben dann gesagt, jetzt muss ich einfach eine eigene Klinik bauen, wo der Glaube mit einbezogen werden kann. Und die wurde dann 1987 gegründet. Und ich ging dann 2003 noch als Student, ging ich mal nach Langenthal und wollte einfach wissen, ist das überhaupt möglich, dass man der Glaube und die Psychologie verbinden kann? Und ich bin jetzt dort hängen geblieben, weil es eben so gut klappt, genau. Jetzt bin ich etwa so 15 Jahre in der Klinik ungefähr. Mittlerweile leitender Oberarzt, also leitender Arzt, das gibt es, glaube ich, gar nicht in Deutschland, habe ich gemerkt. Bin dort jetzt leitender Oberarzt und gehe jeden Tag sehr gerne zur Arbeit, einfach, weil es natürlich auch eine christliche Klinik ist und weil ich bei etwa 50% der Patienten den Glauben auch mit einbeziehen kann und das natürlich schon Möglichkeiten eröffnet, die ich sonst bei nicht-christlichen Patienten nicht habe. Genau.
Okay, ja,
Reicht.
vielen Dank
Bin auch
für
noch
die
glücklich verheiratet, auch noch, genau.
Antwort. Schön. Du kannst direkt übergehen auch zu deinem Referat, was dir auf dem Herzen liegt.
Und eben du darfst mich auch unterbrechen. Zuerst haben wir gesagt, ich mache ein Interview, dann hat er mir diese 3 Fragen geschickt, habe ich gedacht, da schaffe ich nicht eine halbe Stunde zu reden mit diesen 3 Fragen. Jetzt habe ich trotzdem ein paar Folien noch kurz zusammengestellt. Wenn ich die dann verschicken würde, müsste ich sie vielleicht noch mal ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen verkürzen dann, genau. Also ich rede jetzt schon Hochdeutsch. Ich hoffe, er versteht mich. Das ist also nicht Schweizerdeutsch, sondern Hochdeutsch. Ja? Genau. Mein Hochdeutsch. Also, ich versuche jetzt gerade mein Bildschirm zu teilen. Ich glaube, ich sehe euch einfach dann nicht mehr, wenn ich jetzt meinen Bildschirm teile. Aber ich stelle mir dann ganz freundliche, interessierte Bilder vor oder Gesichter vor, die ich dann leider nicht mehr sehe. Genau. Ah doch, jetzt sind doch noch einige da. Vorher hat es eben nicht geklappt beim Test. Jetzt habe ich sehr Freude. Das ist also die Klinik, von der ich erzählt habe, wo ich seit 2009 fast ununterbrochen arbeite und jeden Tag gerne zur Arbeit gehe. Das ist der Querdenker, der das gegründet hat, der Kurt Blatter. Eben, vielleicht kennt der eine oder andere, kennt ihn noch. Er war so sehr verpönt eigentlich, als er begonnen hat, den Glauben mit einzubeziehen. Jetzt gibt es so ein bisschen eine spirituelle Wende eigentlich in der Schweiz, dass wir schon fast beneiden werden, dass wir eben nicht eine biopsychosoziale Medizin betreiben, sondern eine biopsychosozio-spirituelle Medizin. Also mittlerweile, ich weiß nicht, wie das genau in Deutschland ist, das interessiert mich natürlich auch sehr. In der Schweiz sind wir da ziemlich liberal mit dem Einbezug der Spiritualität. Es gibt ja dieses Habt ihr das auch schon diskutiert in diesem Rahmen, dieses Positionspapier des DGPPN?
Noch nicht, nee.
Ist das einigen ein Begriff oder nicht? Eben die DGPPN, die ihr natürlich viel besser kennt als ich, die hat so ein Positionspapier herausgegeben und hat eben empfohlen, dass man eigentlich als Psychotherapeut keine spirituellen Interventionen machen soll. Eben das schließt religiöse oder spirituelle Interventionen aus. Psychiatrinnen und Psychotherapeuten sollten innerhalb ihres Methodenspektrums tätig sein. Wir halten uns in der Klinik nicht an diese Empfehlung, ist ja auch nur eine Position und kein Gesetz wie in Österreich. Da sind wir eigentlich sehr dankbar. Und ich bin auch sehr dankbar mittlerweile, dass die buddhistische Psychotherapie auch stark mit in die Psychotherapie reinkommt. Das gibt uns Christen nämlich so eine Narrenfreiheit, dass wenn sie dürfen, dann dürfen wir den Glauben auch mehr mit einbeziehen. Ich würde gerne später noch ein bisschen über das diskutieren, wenn ihr auch Lust dazu habt. Man kann natürlich ganz unterschiedlich die Grenzen auch handhaben. Das stammt von Rönne Hefti. Seht ihr das wegen diesen... Okay. Also man kann gar nicht beten, zum Beispiel mit Patienten. Man kann... Der Therapeut betet außerhalb der Therapie für den Patienten. Sieht man meinen Cursor da? Sieht man den? Okay. Oder der Therapeut, ich sage meinem Patienten, dass ich für ihn bete. Das habe ich auch schon gemacht. Oder der Therapeut betet mit dem Patienten. Der Patient betet selber und beide beten in der Therapie. Ich habe ehrlich gesagt, bete ich eher mit der Minderheit meiner Patienten. Ich habe eine Patientin, die hat eine dependente Persönlichkeitsstörung, also die ist sehr abhängig strukturiert und die wurde auch mit dieser Diagnose bei mir angemeldet und die hat dann gesagt, Herr Rackert, ich möchte, dass Sie immer am Anfang für die Stunde beten. Und dann habe ich gesagt, Frau XY, Sie haben ja eine dependente Persönlichkeit, ich finde das nicht gut, wenn Sie abhängig werden von meinem Gebet. Ich möchte, dass Sie entscheiden, wer am Anfang von der Stunde betet, ob Sie das tun oder ob ich das tue. Und dann hat sie im nächsten halben Jahr hat sie immer abgewechselt. Einmal habe ich gebetet, einmal sie, weil sie ja nicht entscheiden wollte, was jetzt zu tun sei. Und jetzt mittlerweile hat sie es geschafft, auf ihr Herz zu hören, auf ihren Zustand zu hören und manchmal und auch auf den Heiligen Geist auch mehr zu hören, ob sie jetzt beten soll für die Stunde oder ich, genau. Und manchmal gibt es auch, hat es auch schon gegeben, dass ich Patienten gehabt habe, die sehr, sehr destruktive, selbsthassende Stimmen immer wieder gekommen sind, die sie zum Suizid aufgefordert haben. Und dass wir zusammen auch beschlossen haben mit einem christlichen Patienten, dass wir jetzt gegen diese sehr gefährlichen, imperativen Suizidgedanken auch beten wollen. Und das habe ich einmal gemacht mit einer Patientin. Ist ein bisschen heikel, aber es hat gut gewirkt bei ihr. Oder mehrfach gut gewirkt. Auch noch kurz aus diesem DGPPN-Papier. Dort empfehlen Sie, dass der Therapeut transparent ist bezüglich seines weltanschaulichen Hintergrunds. Also, dass wir eigentlich den Patienten auch sagen sollen, wie wir über Gott und die Welt denken, was wir auch für einen spirituellen Background haben. Was natürlich auch schon eine spirituelle Intervention ist. Gut, ich möchte nicht zu viel theoretisieren. Kurz noch zu unserer Klinik. Unsere Grundhaltung ist, das ist in unserem Therapiekonzept, der Mensch ist geschaffen, um in Beziehung zu sein. Der Mensch sehnt sich nach lebendigen Beziehungen. Beziehung zu sich selbst, Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zur Schöpfung und Beziehung zu Gott. Und unseren Anspruch, egal ob es jetzt ein christlicher oder ein nichtchristlicher Patient ist, dass wir die Patienten in all diesen Beziehungen fördern können. Simon hat mir eben auch die Frage gestellt, was kann man auch bei nicht-christlichen Patienten tun? Jetzt habe ich mich, ich weiß nicht, ob das euch auch interessiert. Oder wollt ihr nur wissen, wie ich mit christlichen Patienten arbeite?
Gerne auch.
Also beides. Okay. Also da hat der René Hefti, das System, der führt ein Institut für Gesundheit und Religiosität bei uns an der Klinik. Die haben geschaut, was hilft eigentlich einem Patienten ein Jahr nach Klinikaustritt. Und sie haben gemerkt, dass der Sinn, ob sie einen Sinn im Leben haben, ob sie ein erfülltes Leben haben, dass eben das für sie sinnvoll erscheint, das hilft ihnen noch mehr als die Religiosität. Und wir hatten letztens auch einen Vortrag von einem Professor Scheer, das seht ihr da unten von der Uni Zürich. Und der hat dann ein spannendes Konzept präsentiert, das ich jetzt auch für christliche und nicht-christliche Patienten gut gebrauchen kann. Er hat mal die Grundbedürfnisse mal wieder auf eine eigene Art definiert. Da gibt es ja ganz verschiedene Aufzählungen. Kontrolle, Orientierung, Autonomie und Freiheit. Der Selbstwert, das tönt dann schon, genau, und die Bindung und die Zugehörigkeit. Und er hat dann das so gezeichnet, ich habe das versucht zu verändern, deshalb sieht das ein bisschen gebastelt aus. Und er hat gesagt, er zeichnet dann so eine Pyramide, wo es darum geht, wie die Menschen ihre Grundbedürfnisse stillen können. Und ihr merkt schon, das ist ein bisschen ein instabiles Konstrukt. Also wenn man diese Grundbedürfnisse nicht gestillt hat, dann kann man aus dem Gleichgewicht kommen. Und unsere Aufgabe ist auch, unsere Kinder diese Grundbedürfnisse, so gut es geht, diese zu stillen. Und er hat einfach gemerkt in seinen Untersuchungen, wenn Menschen zusätzlich die Transzendenz, also wenn sie eine Verbindung haben zu einem größeren Ganzen, hat er das genannt, das hat mir nicht ganz so gefallen, aber er ist ein nicht-christlicher Professor, aber er hat herausgefunden, wenn Menschen eine Verbindung haben zu etwas Größerem, wenn sie einen Sinn haben für ihr Leben, das gibt ihnen Stabilität. Dann kommt es nicht mehr so drauf an, ob gerade alle Grundbedürfnisse gestillt sind. In einer Krankheit ist man häufig nicht so autonom. Man hat auch vielleicht die Kontrolle verloren. Der Selbstwert ist vielleicht im Keller, weil man die Stelle verloren hat, weil man die Rente beziehen muss. Vielleicht haben sich Menschen von einem zurückgezogen. Und er hat beobachtet, wenn Menschen eine Verbindung haben zu etwas Größerem, zu einem Glauben zu einer Transzendenz, das gibt ihnen Stabilität. Ich habe das jetzt so gezeichnet mit diesem Gras, weil ich glaube, dass das bohrt dann diese Pyramide in einen Boden, da, wo eine Stabilität möglich ist. Und der Glaube zu Gott, wenn es jetzt ein christlicher Patient ist, der kann uns natürlich Orientierung und Kontrolle geben. Ich habe es nicht mehr im Griff. Ich kann meine Sorgen auf Gott werfen. Er gibt mir Freiheit. Zum Beispiel, wenn ich eine Vortragsangst habe oder hatte ich früher auch mal, dann kann ich natürlich sagen, mir ist wichtig, was Gott von mir denkt und nicht, was Menschen von mir denken. Das gibt mir auch eine Freiheit von Beurteilung von anderen Menschen, zum Beispiel. Der Glaube hilft natürlich stark im Selbstwert, wenn ich weiß, dass ich wunderbar gemacht bin. Und er gibt natürlich fast als Wichtigstes auch eine Bindungsmöglichkeit. Vielleicht ein kurzes Beispiel von mir. Unser viertes Kind hat vor 3 Jahren beim Spielen sich einen Stab unten ans Auge gestoßen und hat ein Auge ist zerborsten, das Auge ist zwar noch drin, aber er sieht nichts mehr mit diesem Auge. Also die Netzhaut hat sich abgelöst und das war ein Riesenschock natürlich für unsere ganze Familie. Und ich bin dann, am Sonntag ist das passiert, Sonntagabend, und am Mittwoch bin ich dann wieder arbeiten gegangen. Und dann kam eine Patientin zu mir, die schwer traumatisiert ist, die ich schon jahrelang begleite, von der ich dann später auch noch erzähle. Und im Auto zur Arbeit habe ich mich überlegt, kann ich jetzt noch glauben, dass Gott mich liebt? Und als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich kann zwar nicht weniger glauben, dass nichts Schlimmes passiert, weil das eben in meinem Leben passiert ist, also der Vertrauen, dass er mich schützt, das wurde vermindert. Aber der Glaube, dass er mich liebt, habe ich gedacht, also wenn es mein Herz zerreißt, wenn mein Sohn ein Auge verliert, wie sehr muss es den Vater das Herz zerrissen haben, wenn er seinen ganzen Sohn für mich hergegeben hat? Also wenn mir nur das Auge so schmerzt, wie sehr muss er mich lieben, wenn er mir den ganzen Sohn gegeben hat? Also spannenderweise, mein Vertrauen wurde erschüttert, dass nichts passiert, aber mein Glauben an seine Liebe wurde eigentlich gestärkt in dieser Krise. Und so hat der Glaube mir, oder es könnte natürlich auch ein beliebiger Patient sein, dem so etwas widerfährt, bin ich sehr heilsam, wie Gott zu meinem Herzen gesprochen hat. Und es geht ja auch um Kontrolle und Orientierung. Also ich habe jetzt nicht mehr so die Kontrolle, dass mir nichts Schweres zustößt, aber ich habe den Glauben, dass er uns nicht mehr auferlegt, wie wir gemeinsam mit ihm tragen können. Das kann ich jetzt gut reden. Einige Patienten sehen das natürlich in einer Krise nicht ganz so, wenn sie wirklich am Boden zerstört sind. Und da muss auch der Heilige Geist zu ihrem Herzen sprechen, und da können nicht meine Worte das ersetzen. Gott hatte dann einen individuellen Zugang und Trost in so einer Situation. Hier möchte ich nicht viel darüber sprechen, aber ich glaube, Vergebung ist das ist eine Folie von Luca Hersberger. Ihr kennt ihn, habt ihr wahrscheinlich auch schon in dieser Runde gehabt. Er hat mal zusammengestellt, was Vergebung alles kann. Das könnte ein ganzer eigener Vortrag sein. Gesündere Beziehungen, gesündere psychische Gesundheit, weniger Angst, weniger Ärger, besserer Blutdruck, weniger Depression, besseres Immunsystem, bessere Herzgesundheit und besserer Selbstwert. Ich hatte mal eine Patientin, die wurde mir zugewiesen von einer anderen Klinik mit Verdacht auf Schizophrenie, weil die hat überall ihre Mutter gesehen. Hinter jedem Vorhang hat sie ihre Mutter gesehen, auf der anderen Straße. Sie hat immer die Stimme gehört ihrer Mutter. Und die große Klinik hat gedacht, diese Frau entwickelt eine Schizophrenie. Als sie ihrer Mutter vergeben konnte, war dieser Spuk weg. Also nichts mehr von Stimmen und Gestalten. Das war einfach unglaublich krass, was Vergebung bei ihr genützt hat. Was ich gerne mache, es ist kein offizieller Begriff, ich glaube, es gibt eine Bibliotherapie. Ich weiß, habe schon wieder vergessen, was es genau ist. Da arbeitet man, glaube ich, mit Texten. Ich habe es wieder vergessen. Ich mache dann meistens Bibeltherapie mit den Patienten. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Also ich brauche einfach bei christlichen Patienten. Die brauchen manchmal einfach eine biblische Legitimation. Weil Jesus ist ja unser Vorbild. Das ist schon, oder in der Schematherapie, einige kennen das wahrscheinlich, da versucht man, dem gesunden Erwachsenen ähnlicher zu werden. Und wir Christen, wir haben es viel einfacher. Wir können einfach sagen, wir wollen wie Jesus sein. In der buddhistischen Psychotherapie heißt es jetzt, was würde Wise Mind machen? Wir können uns einfach fragen, what would Jesus do? Und das kann dann auch therapeutisch genutzt werden. Also wenn Jesus das durfte, dann darf ich auch. Wenn er das getan hat, ist das wahrscheinlich gut. Zum Beispiel, wenn jemand einen sehr leistungsorientierten Glauben hat, dann haben wir oft mal das Therapieziel in unserer Klinik, dass jemand halt von Martha zu Maria werden sollte. Oder bei jemandem, der sich selbst zu sehr anklagt, erzähle ich halt sehr gerne oder greife die Geschichte auf, die Sie auch kennen vom verlorenen Sohn, und frage dann vielleicht die Patienten, was hat der Vater gesagt, als der Sohn zurückgekommen ist? Hat er ihm Vorwürfe gemacht? Und dann überlegen Sie, kennen die Geschichte vielleicht nur halb. Und das Schöne ist dann, dass der Vater einfach nur umarmt hat, auch wenn der Sohn nach Schweine gestunken hat, ohne irgendeinen Vorwurf zu machen. Oder wenn übertriebene Selbstanklage da ist, brauche ich manchmal diesen Vers, auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir daran vertrauen oder darauf vertrauen, ich kann es eben nicht so gut lesen, dass Gott barmherziger ist mit uns als wir selbst. Zum Teil auch bei christlichen Zwangspatienten, also die sich immer wieder anklagen, dann brauche ich zum Teil diesen Vers. Oder was nützt bei Versündigungswahn? Welcher Bibelvers nützt bei Versündigungswahn? Hat jemand eine Idee? Ist eine Fangfrage. Ja? Ja, ich höre Sie leider nicht, oder ich höre dich nicht.
Ja, spontan würde ich sagen, da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.
Genau. Eben, es ist ein bisschen eine fiese Frage, weil bei Wahn hilft meistens kein Bibelvers. Da helfen in der Regel nur Antipsychotika, genau. Also wenn jemand wirklich überzeugt ist, dass er in die Hölle gehört und irgendeinen großen Fehler gemacht, auch wenn er vielleicht nur den Nachbarn nicht gegrüßt hat oder so, also wenn er einen übermäßigen Schuldwahn hat, dann mit einer a priorischen Evidenz, einfach, dass es einfach so ist, wie es ist, dann kann man noch tausendmal mit Bibelversen kommen. In der Regel nützen da zuerst nur Antipsychotika. Man kann dann mit Bibelversen testen, wenn sie sie langsam wieder zu glauben beginnen, dann nützen die Medikamente. Wenn jemand sehr hohe Selbstansprüche hat, dann nehme ich gerne diesen Vers. Ich lehrte Ephraim gehen, einfach um einen Gott zu zeigen, der sich freut an jedem Schritt, den wir tun. Wenn jemand Kinder oder schon mal einem Kind geholfen hat, zu gehen, zu lernen. Man freut sich einfach an jedem kleinen Schritt. Und wenn er umfällt, dann wird er ermutigt und gelobt. Und das finde ich so schön, einen Gott zu haben, der sich freut an jedem kleinsten Erfolg. Oder wenn Männer auf unserer Männerstation, wo ich im Moment leite, glauben, dass sie nicht weinen dürfen, dann ist natürlich Jesus auch eine Legitimation. Oder bei Einsamkeit, dass man dann sich imaginiert, wie man auch bei Gott Nähe suchen kann, oder bei Jesus oder beim Vater. Das ist ein Buch, das ihr vielleicht kennt, nicht wie bei Räubers, dass ich auch immer wieder Patienten empfehle, weil es sehr ein heilsames Buch ist, auch gerade für sehr perfektionistische, leistungsorientierte Christen, die lernen müssen, bei Gott einfach mal zu sein und zur Ruhe zu kommen. Also meinen Glauben hat es auf jeden Fall revolutioniert. Bei fehlender Selbstfürsorge bringe ich manchmal das Bild, dass Jesus im Sturm geschlafen hat. Und er hat nicht nur geschlafen, sondern er hat auf einem Kissen geschlafen, heißt es dort so. Selbstfürsorge war auch bei ihm. Oder bei der Speisung der 5000 sagt Jesus, sie sollen sich setzen. Und dort war nämlich ganz viel Gras, wo sie sich hinsetzen konnte. Also Jesus hat noch überlegt, dass sie doch einen angenehmen Platz zum Sitzen haben sollten. Wenn jemand meint, immer für andere da zu sein, dann sage ich auch manchmal einem Nicht-Christen, sie sind ja christlicher als die Bibel erlaubt. Wenn sie die anderen mehr lieben als sich selber, das ist eigentlich gar nicht erlaubt in der Bibel. Oder wenn jemand eben denkt, er müsse immer für andere da sein, dann sage ich vielleicht, dass Jesus auch sich immer wieder zurückgezogen hat, dass er auch zu sich geschaut hat, dass er seine Bedürfnisse auch gewichtet hat, um dann auch wieder geben zu können. Oder wenn jemand denkt, dass Gott ihn vergessen hat, erzähle ich vielleicht, dass ihr Name in Gottes Hand tätowiert ist. Oder wenn jemand nicht mehr beten kann, das höre ich auch häufig von Christen, dass ich ihnen erzähle, dass der Heilige Geist jetzt für sie seufzt, wenn sie nicht mehr sprechen können, weil sie zu depressiv sind. Das wäre ein bisschen ein eigenes Thema, eben die Imagination. Ich kann verweisen hier gerne auch auf eine Anleitung von Luca Hersberger. Vielleicht hat er das Ihnen auch schon mal kundgetan. Da kann man auf diesem Link eine Anleitung hören, wie man ein imaginatives Gebet üben kann. Als ich frisch auf die Psychiatrie kam, das war eine nichtchristliche Psychiatrie, da gab mir der Oberarzt das Buch Imagination als heilsame Kraft von Luise Redemann. Einige mögen das kennen. Und sie hat dann gesagt, der innere sichere Ort und der innere Helfer, das seien so Imaginationen, die alle ansprechen würden. Sie hat dann postuliert, dass wir so ein kollektives Unterbewusstsein haben müssen. Ich habe dann einfach gedacht, wir sind einfach so geschaffen worden. Gott hat uns geschaffen mit einer Sehnsucht nach dem Paradies und nach ihm. Und deshalb sprechen diese beiden Bilder nach dem sicheren Ort und nach dem inneren Helfer einfach so viele Patienten an. Ich weiß, die Zeit ist schon fast abgelaufen, hä, Simon? Kann ich noch 5 Minuten weitermachen über die Imagination?
5 Minuten hast du noch.
Wir haben ein bisschen später angefangen. Okay. Okay, ich sage dann, dass Sie sich irgendeinen sicheren Ort vorstellen, sei das jetzt ein bisschen geprägt vom Film Die Hütte oder irgendeine Blumenwiese. Wichtig ist einfach, dass es ein Ort ist, wo Sie, den Sie nicht kennen, wo Sie keine Assoziationen haben. Und die Ursula Roderus hat dann gesagt, an diesem Ort können dann Betroffene und ihre Anteile Trost und Reinigung und Heilung erfahren, wenn sie dort in eine Vorstellung, wo sie sich einen sicheren Ort vorstellen. Ich kann kurz noch ein Patientenbeispiel erzählen, ohne da allzu viel Theorie zu bringen. Aber ich finde dieses Zitat noch schön. Sie sagt dann, das ist nicht einfach eine Methode, kein Rezept, sondern es ist ein Beziehungsgeschehen. Damit eröffnet sich den Christen zusätzlich zu den sowieso schon sehr wertvollen Erkenntnissen der Traumatherapie Raum für das Wirken und Handeln des lebendigen Gottes, Raum für seine Möglichkeiten und seine heilende Kraft. Der Glaube stellt eine unermesslich wertvolle Ressource dar. Es ist nicht einfach eine Visualisierung, einfach eine Vorstellung, sondern hat eine ganz andere Dimension. Diese Visualisierungen geschehen durch göttliches Wirken. Und durch sie geschieht göttliches Wirken. Also ich hatte eine Patientin, die war, ist im Kinderheim aufgewachsen. Das ist eben die mit dieser möglichen Schizophrenie. Und die war im Spital im ganzen zweiten Lebensjahr, weil sie so schwer krank war und die Mutter kam sie nie besuchen. Sie war also ganz alleine in diesem zweiten Lebensjahr im Spital. Und im Ende des dritten Lebensjahres hat dann die Mutter sie in ein Kinderheim gegeben. Und sie, dort hatte sie so, sie hatte so ein schweres ADHS, dass sie jeden Tag in einen dunklen Keller gesperrt worden ist. Und mit 13 Jahren wurde sie heroinabhängig und sie wurde dann etwa von 7 verschiedenen Männern, beginnend mit dem Gewerbeschullehrer und dann auch täglich vom Vorarbeiter, hat sie sexuelle Gewalt erlebt. Sie hat, als ich sie kennengelernt habe, hatte sie eben diesen Verdacht auf Schizophrenie. Sie hatte eine bekannte Borderline-Erkrankung und war akut suizidal und wollte sich zum Mann umoperieren lassen. Das war so meine erste Begegnung mit ihr. Und zuerst haben wir mehr über Vergebung gearbeitet, mit Vergebung, und später haben wir eben so einen inneren, sicheren Ort imaginiert. Ich kann das kurz zeigen. Das ist sie da. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Man sieht es eben fast nicht mehr, weil es schon so alt ist. Ich wollte nur zeigen, man muss nicht gut zeichnen können, um sich so einen Ort vorzustellen. Sie hat hier einfach Jesus gezeichnet und hat dann sie ist dann als Frau dorthin gegangen und ihr männlicher Teil hat zugeschaut, weil Jesus war diesem männlichen Teil nicht so geheuer. Der hat einfach von weitem zugeschaut und hat dann gesehen, dass Jesus liebevoll mit dieser Frau umgegangen ist in der Vorstellung. Und sie hat dann gesagt, bei der nächsten Stunde, sie habe sich jetzt erstmals eine Handtasche bestellt. Und eine Woche später hat sie gesagt, sie möchte jetzt nicht mehr zum Mann umoperiert werden. Eigentlich nur durch diese heilvolle Imagination, wie sie gesehen hat, wie Jesus liebevoll mit ihr umgeht. Aber immer, wenn sie ein bisschen traurig war, hat sie wieder einen Wodka- oder Heroinrückfall gehabt. Und sie hat sich dann vorgestellt, wie das dreijährige Kind, das weinend ins Kinderheim gebracht worden ist, auch zu Jesus auf diese Blumenwiese ging. Und er hat sich dann liebevoll um dieses kleine Kind gekümmert, aber sie selber hat eigentlich vor der Übung gesagt, sie habe jetzt einen guten Draht zu Jesus, aber in der Imagination zeigen sich manchmal dann auch Dinge, die man vorher nicht gedacht hat. Und sie blieb dann etwa einen Meter vor Jesus stehen. Ich habe sie gefragt, möchten Sie auch ihn begrüßen oder ihn umarmen? Da hat sie gesagt, nein, lieber nicht. Und nach der Übung hat sie mir dann erzählt, dass sie eigentlich nicht glaubt, dass Jesus gerne mit ihr Zeit verbringt. Sie hat also Übertragungen, weil im Kinderheim eigentlich niemand gerne mit ihr Zeit verbracht hat. All ihre Geschwister hatten sich von ihr zurückgezogen, sie hatte keinen Kontakt mehr. Das hat sie auf Jesus übertragen. Wir haben das dann bearbeitet und etwa 3 Stunden später hat sie in der Imagination dann sich getraut, mit Jesus Zeit zu verbringen, mit ihm über die Blumenwiese zu schlendern. Und ab diesem Punkt, nach dieser heilsamen Imagination, hat sie dann begonnen, ihr Methadon abzubauen. Ich habe sie eher ein bisschen zurückhalten wollen, weil das ein bisschen gefährlich ist, Methadon abzubauen. Aber sie wollte das unbedingt. Und zukünftig, wenn es ein bisschen traurig war, hat sie nie mehr einen Rückfall gehabt mit Heroin oder mit Wodka. Einfach weil sie einen Ort gefunden hat, wo sie mit ihrer Trauer hingehen kann, zu Jesus oder später auch zum Vater. Und diese Vorstellung von dieser Beziehung mit Gott war unglaublich heilsam. Und das habe ich mit XX Patienten erlebt, dass eben Imaginationsübungen viele Traumatisierungen mit der Zeit immer mehr heilen können. Genau. Okay, die 5 Minuten sind rum, wahrscheinlich, Simon. Das war jetzt noch das Beispiel zum Schluss, ein bisschen in gekürzter Form.
Ja, vielen Dank dir für auch dieses Beispiel und auch alle anderen Impulse, die du uns gerade mitgegeben hast. Das war ganz, ganz breit und praktisch und auch persönlich. Vielen Dank.